Einer der Eckpfeiler des Koalitionsvertrages ist ja die Digitalisierung. Wie Sie, Christoph Butterwegge, in einem Artikel für die Junge Welt analysieren, kommt das Wort ganze 226 Mal vor im Koalitionsvertrag. Sozialpolitik und Digitalisierung, wo und wie kann das überhaupt ineinandergreifen?
Ja, die Digitalisierung soll beispielsweise greifen, wenn es um den Bezug von Sozialleistungen geht. Dann soll dafür gesorgt werden, dass zum Beispiel schon kurz nach der Geburt eines Kindes die dann hoffentlich in Gang gesetzte Kindergrundsicherung ausgezahlt wird und dies als gewissermaßen automatischer Prozess abläuft. Man muss nicht immer wieder neue Anträge stellen, sondern es wird gewissermaßen über digitale Prozesse dafür gesorgt, dass beispielsweise auch eine Anpassung erfolgt, dann, wenn sich die Einkommenssituation einer Familie verändert.
Und ist das nun ein großer Fortschritt in der Sozialpolitik oder wie schätzen Sie den Wert dieser Digitalisierungsstrategie ein?
Digitalisierung ist so ein Containerbegriff, unter denen alles Mögliche subsumiert wird. Jeder versteht etwas anderes darunter. Es ist für mich im Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis Grünen und FDP vor allen Dingen viel Fortschrittsgläubigkeit. Also man hofft, über technologischen Wandel Fortschritt in der Gesellschaft erzielen zu können, aber der soziale Fortschritt bemisst sich natürlich an anderen Maßnahmen, nicht an Digitalisierungsfortschritten, wie das manche glauben. Es wäre für mich also sehr viel sinnvoller, statt auf Digitalisierung zu setzen, was vor allen Dingen natürlich für die Arbeitswelt auch mehr Leistungsdruck bedeutet, eine Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen, ein größerer Druck auf die Beschäftigten, mehr Intensität der Arbeit. Statt dieser Digitalisierung sollte man lieber darauf setzen, die Gesellschaft humaner zu gestalten, indem man eben beispielsweise in der Sozialpolitik mehr Geld in die Hand nimmt, um die doch sehr stark in Deutschland steigende Armut, zum Teil bis in die Mitte der Gesellschaft hineinreichend inzwischen, um die wirksam zu bekämpfen.
Das Arbeitslosengeld II, bekannt unter dem Namen Hartz IV, soll ersetzt werden durch ein neues Konzept laut diesem Koalitionsvertrag, durch das sogenannte Bürgergeld. Bedeutet dies ein Ende der Marginalisierung von Menschen, die nicht erwerbstätig sind?
Ich gehe nicht davon aus, dass Hartz IV wirklich überwunden wird, sondern das Arbeitslosengeld II wird einfach bisher im Volksmund Hartz IV genannt, umgewandelt in ein Bürgergeld. Aber der Koalitionsvertrag der drei neuen Regierungsparteien sagt überhaupt nichts über die Höhe dieses neuen Bürgergeldes aus. Deswegen geht man allgemein davon aus, dass die Regelbedarf beim Bürgergeld genauso hoch oder ich würde eher sagen genauso niedrig sind wie beim Arbeitslosengeld II und beim Sozialgeld für die Kinder, das es bisher gab. Wenn das zumindest für die Erwachsenen gleich bleibt, dann bedeutet das natürlich, dass man von diesem Regelbedarf, der beträgt zurzeit 446 Euro im Monat plus Miete und Heizkosten, die das Jobcenter mit übernimmt, wenn die Wohnung als angemessen klassifiziert wird. Davon kann man bei den steigenden Preisen, wir erleben ja gegenwärtig so inflationäre Tendenzen, kaum würdevoll leben. Und dasselbe gilt auch für das Jahr 2022. Am 1. Januar des nächsten Jahres werden die 446 Euro um 3 Euro erhöht auf 449 Euro. Und das heißt, die Ärmsten der Armen, also diejenigen, die von solchen Transferleistungen wie dem Arbeitslosengeld II leben, die werden nur um 0,67% mehr Sozialleistung bekommen im nächsten Jahr. Die Preissteigerung beträgt aber so um 5. Im nächsten Jahr wird schon prognostiziert auch 6%. Und das bedeutet, dass eben die Lebenshaltungskosten steigen, aber die Sozialleistungen, auch wenn sie so schön Bürgergeld genannt wird, nicht.
Ja, Stichwort würdevolles Leben. Der Mindestlohn soll unter der neuen Regierung angehoben werden. Erfreuliche Nachrichten also für Menschen in prekarisierten Arbeitsbedingungen, oder?
Ja, die Anhebung auf 12 Euro wäre insofern ein Fortschritt, als es gegenwärtig nur 9,60 Euro sind pro Stunde brutto. Und natürlich gibt es Millionen von Menschen, also die Zahl, die angegeben wird, beträgt 10 Millionen Menschen, die in Deutschland weniger verdienen als 12 Euro brutto in der Stunde. Das wäre natürlich ein sozialer Fortschritt, aber auch da muss ich natürlich sofort wieder Wasser in den Wein gießen, einfach deshalb, weil Olaf Scholz als designierter Bundeskanzler diese 12 Euro Mindestlohn bereits nach der verlorenen, für die SPD verlorenen Bundestagswahl 2017 ins Gespräch gebracht hat. Und seitdem sind natürlich die Lebenshaltungskosten gestiegen. Und wann dieser erhöhte Mindestlohn kommt, das geht aus dem Koalitionsvertrag nicht hervor. Und der wäre sowieso der Mindestlohn im nächsten Jahr auf 10,45 Euro in der Stunde angestiegen. Wenn dann der neue Mindestlohn von 12 Euro womöglich erst 2024 oder gar am Ende der Legislaturperiode, also erst in 4 Jahren käme, dann wäre das natürlich kein großer sozialer Fortschritt mehr, einfach weil auch da wieder die inflationären Tendenzen zu beachten sind. Das Geld wird weniger wert und die 12 Euro wären dann natürlich nicht mehr so viel wert wie 2017, als der Mindestlohn von 12 Euro das erste Mal von Olaf Scholz angekündigt worden ist.
In Ihrem Artikel in der Jungen Welt schreiben Sie, dass Sie befürchten, dass sich die neue Ampelkoalition wohl kaum der wachsenden Schere zwischen Arm und Reich annehmen wird. Was bedeutet dies für die Zukunft Deutschlands?
Die FDP als einer der drei Koalitionspartner hat deutlich zu verstehen gegeben, dass es für sie als rote Linie Steuererhöhungen gibt. Das heißt, es wird keinerlei Erhöhung des Spitzensteuersatzes in der Einkommensteuer geben. Der beträgt 42%. Und es gibt für wenige noch besser Verdienende die sogenannte Reichensteuer in Höhe von 45%. SPD und Bündnis 90 Die Grünen wollten diesen Spitzensteuersatz ganz leicht anheben. Sie wollten auch die Vermögensteuer wieder erheben, die seit 1997 nicht mehr erhoben wird, obwohl sie noch im Grundgesetz, also in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland steht. Die FDP weigert sich aufgrund natürlich der Interessen ihrer Klientel, für Reiche und Hyperreiche, wie ich sie nenne, mehr Steuern zu fordern. Und das heißt, es wird zumindest in der Form keinen sozialen Ausgleich und vor allen Dingen auch nicht weniger Ungleichheit geben, weil dazu müsste man nicht nur die Armut bekämpfen, was vielleicht ein Stück weit mit der Kindergrundsicherung geschehen wird. Man müsste aber gleichzeitig natürlich auch den Reichtum begrenzen. Und wenn man das nicht macht, dann wird aus meiner Einschätzung jedenfalls die Ungleichheit in Deutschland, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten deutlich gewachsen ist, noch weiter zunehmen.
Ja, auf diese Widersprüche innerhalb der Koalition wollte ich sowieso noch zu sprechen kommen. Die Ampel, das sind ja SPD, Grüne und FDP. Wie geht das überhaupt zusammen? Also in Sachen Sozialpolitik sind die Grundwerte der Koalitionspartner ja kaum deckungsgleich.
Die drei Parteien streben eigentlich auseinander, bemühen sich aber natürlich jetzt so zu tun, als wäre ein neuer Aufbruch möglich, als würde man den Fortschritt organisieren. Der Koalitionsvertrag heißt ja auch schon so, mehr Fortschritt wagen, wobei dieser Fortschritt eben, so scheint es mir, weniger ein sozialer als ein technologischer Fortschritt sein wird. FDP auf der einen Seite, SPD und Grüne auf der anderen Seite haben sicher in der Sozialpolitik ganz unterschiedliche Vorstellungen. Und da irgendwie übereinzukommen, eine gemeinsame Linie zu finden, das wird sehr schwierig werden. Und ein großes Problem ist natürlich auch, dass Sozialpolitik, Armutsbekämpfung insbesondere viel Geld kostet. Und der Bundesfinanzminister wird Christian Lindner heißen, der Vorsitzende der FDP, der dafür bekannt ist, dass er die Schuldenbremse einhalten will, dass er für die sogenannte schwarze Null ist, das heißt keine neuen Kredite aufnehmen will, dass das Geld im Staatshaushalt zusammenhalten will, obwohl die Bundesrepublik derzeit Kredite aufnehmen kann, ohne dafür Zinsen zahlen zu müssen. Da wäre es natürlich angebracht, Investitionen der öffentlichen Hand voranzutreiben, zum Beispiel die Schulen, die Kitas besser auszustatten mit mehr Personal, dafür zu sorgen, dass es mehr soziale Bildungs- und Betreuungseinrichtungen gibt, diese Infrastruktur im sozialen Bereich zu verbessern. Die Schulen haben das Problem, dass da zu wenig Lehrpersonal ist, auch keine Schulsozialarbeiterinnen und Schulpsychologen, die häufig fehlen. Es gäbe also eine Menge zu tun, aber das kostet natürlich Geld. Und wenn der Bundesfinanzminister, der da ein Vetorecht hat und der natürlich eine sehr starke Stellung im Bundeskabinett haben wird, wenn der gewissermaßen nicht auf der Seite derjenigen ist, die Armut wirksam bekämpfen wollen, dann wird es ganz schwer sein, mit dieser Regierung und von dieser Regierung wirklich auch sozialen Fortschritt zu erwarten.
Sie haben das jetzt schon ziemlich gut ausgeführt. Trotzdem möchte ich noch einmal ganz konkret nach so etwas wie einem Fazit fragen. Die Ampel, das ist ja eigentlich ein linkeres Bündnis als die vorangegangene Große Koalition. Folgt nun also in den nächsten Jahren ein Schritt Richtung solidarischere Gesellschaft?
Das sieht möglicherweise auf den ersten Blick so aus, insbesondere angesichts der Tatsache, dass SPD und Grüne zusammen ungefähr viermal so viel Stimmen bei der Bundestagswahl am 26. September erhalten haben wie die FDP. Aber die FDP hat sehr gut verhandelt, ist, wenn Sie so wollen, das Zünglein an der Waage dieser Koalition und hat es deshalb verstanden, in den Koalitionsverhandlungen zum Beispiel einen absoluten Stillstand in der Steuerpolitik durchzusetzen. Das heißt eben, Reichtum wird nicht mehr besteuert als gegenwärtig. Ob Armutsbekämpfung stattfindet, das steht natürlich vor allen Dingen in den Programmen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Aber da denke ich, wird das Problem sein, dass die Finanzierung dieser Koalition sehr im Wagen bleibt. Ich halte das für die Achillesferse dieser sogenannten Ampelkoalition, die Finanzierung von teuren Vorhaben. Im Koalitionsvertrag stehen ganz, ganz viele Pläne, insbesondere der Digitalisierung und auch beim Klimaschutz Investitionen voranzutreiben, viel Geld in die Hand zu nehmen. Aber wenn man weder Schulden neue in größerem Maße aufnehmen will für den Bundeshaushalt, noch neue Steuern erheben will oder die bestehenden Steuern erhöhen will, dann weiß ich nicht. Es ist so ein bisschen der Versuch einer Quadratur des Kreises, diese Vorhaben, die die Ampel im Koalitionsvertrag angekündigt hat, zu finanzieren. Und ich fürchte, dass am Ende, insbesondere dann, wenn es auch zu wirtschaftlichen Krisen kommt, sei es durch eine neuerliche Pandemie oder sei es durch die Verschärfung der jetzigen Covid-19-Pandemie oder durch andere auch weltpolitische Einflüsse, wenn es zu einer Krise kommt, dann wird möglicherweise sogar der Sozialstaat abgebaut. Und ich bin deshalb nicht sicher, ob man wirklich sagen kann, dass diese Koalition am Ende ein Etikett verdient, sozialer zu sein oder gewesen zu sein als die große Koalition von CDU, CSU und SPD, die in den vergangenen Jahren regiert hat.